Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum 25. Akademische Forum Seminarserie. Und heute Abend haben wir einen besonderen Gast gewonnen, nämlich Herrn Dr. Hans-Peter Herbeck, Ex-Botschafter in Beijing. Und Herr Dr. Herbeck ist geboren am 1927 in Wittgen und dann in der Universität Tübingen Rechtswissenschaft studiert und anschließend promoviert. Seit 1956 Eintritt in den Außenwärtsdienst, dann er war in Hongkong tätig als Konsul am Genuer Konsulat und stellvertretender Genuer Konsul, leitet der Referat aus Asien im Auswärtigen Amt und politische Landtag der Botschaft von Paris und seit 1987 bis zu 1992 Botschafter in Peking und seit 1992 in Deutschland und weiter als Rechtsanwalt in rechtlicher, wirtschaftlicher und politischer weit aktiv. Sein Thema heute Chinas Weg nach oben und Chinas Weg nach Zukunft. Ich wünsche Ihnen eine spannende Arbeit.
Ja, also man muss ja jetzt anfangen und sagen, Tungjemen, Nüschemen, Jentongmen, Fangjemen, Dongjemen, Dohao. Aber leider kann ich den Vortrag nicht ganz auf Chinesisch halten. Ich muss zunächst mal mit einer kleinen Anekdote beginnen. Wenn man als Deutscher oder Ausländer über China spricht, ist das nicht immer ganz einfach. Vor 14 Jahren, das war kurz nach dem Beginn des Aufschwungs im Jahre 1993, war ich eingeladen, einen Vortrag vor der Deutsch-Chinesischen Medizinischen Gesellschaft zu halten, in Ulm. Und das habe ich dann auch gemacht, auch über China. Und da waren eine ganze Reihe von chinesischen Professoren dabei. Und nachdem ich fertig war, kam dann einer von den Professoren auf mich zu und sagte, was Sie erzählt haben, ist alles falsch. Und ich sagte dann, ja, wir können ja mal darüber diskutieren, was ich für gut und nicht so gut befinde. Dazu war er aber dann nicht bereit oder nicht in der Lage. Und ich stand also etwas im Regen da und überlegte, wie das wohl weitergehen könnte. Zwei, drei Jahre später las ich dann in einer Zeitschrift von Baden-Württemberg, glaube ich auch, einen Artikel von Professor Kubin, der ja wohl vor kurzem auch bei Ihnen gewesen ist. Und der schrieb über das Thema, dass in Ostasien die Meinung oder in China die Meinung verbreitet ist, Ausländer könnten nichts über China wissen. Und ich habe dann etwas darüber nachgelesen und tatsächlich die Meinung gefunden, die also nicht nur in China wohl existiert, sondern auch in Korea und in Japan, dass dort tatsächlich viele Leute mindestens früher die Meinung vertreten haben, Ausländer verstehen nicht, was in ihren Ländern vor sich geht. Und es gibt ja nun, wenn Sie in die Geschichte zurückgehen, das Jahr 1898 beispielsweise, da gab es einen Professor Zhang, der hat die berühmte These erfunden, Zhonghe Wei Ti, Qihue Wei Yong. Also auf Deutsch, für die, die das noch nicht kennen, das chinesische, die chinesische Lehre, die chinesische Weisheit ist die Grundlage und die westliche Weisheit ist für die Technik da. Also das sind Dinge, die auch heute noch anzutreffen sind, natürlich längst nicht mehr geglaubt werden von all den Leuten, auf die es ankommt. Aber das gibt etwas Farbe für diese Episode, die ich Ihnen eben geschildert habe. Wenn wir uns nun die Frage stellen, wie es in China aussieht und wie es weitergehen kann, dann können wir natürlich Bücher zu Rate ziehen. Und da gibt es einen deutschen Journalisten namens Gabor Steingart, beim Spiegel angestellt. Der hat vor 3 oder 4 Monaten ein Buch geschrieben oder rausgebracht, Weltkrieg um Wohlstand. Ein toller Reißer, ein Buch, das davon ausgeht, dass der chinesische Aufschwung so weitergeht, wie er in den letzten Jahren so fantastisch gelaufen ist, der daran die Folgerung knüpft, dass der chinesische Aufschwung und die chinesischen Erfolge den Westen dazu bringen würden, in die Knie zu gehen und seine Vorteile, die er bisher gehabt hatte, zu verlieren. Und jetzt die Frage stellt, was der Westen tun kann, dann kommt natürlich die berühmte Idee des Protektionismus, dass man also die Grenzen wieder dicht machen können, dass die Globalisierung an allem schuld sei und dass nur auf diese Weise eine Rettung möglich sei. Ich glaube, dass das etwas übertrieben ist und sicherlich nicht richtig sein wird. Es gibt andere Bücher. Es ist in Amerika im letzten Sommer ein Buch erschienen von den Professoren Bergsten und Lahri. China, the Balance Sheet heißt das. Das gibt ein sehr ausgewogenes Bild von den aktuellen Möglichkeiten Chinas. Und es ist in der vorletzten Woche ein englisches Buch erschienen, The Writing on the Wall von einem Herrn Hutton, der früher Chefredakteur vom Observer gewesen ist, der also ganz explizit davon ausgeht, dass der chinesische Aufschwung nicht mehr so furchtbar lange weitergehen kann. Die Dinge sind natürlich wie immer in diesen Fragen und diesen Sektoren außerordentlich schwierig zu beurteilen. Die Meinungen gehen erstens auseinander. Fakten, die simpel hochgerechnet werden können, gibt es eigentlich nicht, obwohl sich viele Leute daran versuchen, die Zahlen von heute auf die nächsten 20 oder 50 Jahre hochzurechnen. Das ist immer eine große Verführung, aber es hat sehr oft in der Geschichte nicht gestimmt. Grundlage für die Überlegungen, die wir haben müssen und anstellen müssen, ist zunächst einmal die Tatsache, dass der chinesische Aufschwung eine Dimension erreicht hat, die kaum ein anderes Land in der Weltgeschichte je aufzuweisen gehabt hat. Es gibt den amerikanischen Aufschwung vom Ende des 19. Jahrhunderts, der in ähnlichen Formen und in ähnlichen Dimensionen verlaufen ist und in ähnlichen Prozentsätzen aufzuweisen hatte. Aber sonst gibt es, glaube ich, kein anderes Land. Auch die Europäer haben nicht einen so rasanten Aufschwung zu verzeichnen gehabt im 19. und 20. Jahrhundert. Und die anderen Entwicklungsländer auf der Welt zählen da schon gar nicht, auch nicht Indien, das vielfach als ein zukünftiger Konkurrent für China genannt wird. Es sind zunächst einmal die Exporterfolge, die China seine Reputation verschafft haben. Wir müssen damit rechnen, dass China uns im nächsten Jahr wahrscheinlich von dem ersten Platz als Exportweltmeister verdrängen wird. Wenn man die heutigen Zahlen, die heute in den Zeitungen stehen, anguckt, so klingen die zwar ganz gut, aber ich glaube, dass die fehlenden Milliarden im nächsten Jahr von China zustande gebracht werden. Wir haben damit die Tatsache, dass 380 Millionen billige chinesische Arbeiter auf dem Weltmarkt mit uns und mit anderen konkurrieren werden. Und wir haben die Situation, dass die chinesische Wirtschaft mit uns in einen Wettbewerb um die Lieferung von Energie und Rohstoffen eintritt, wo wir in Zukunft gewärtigen müssen, dass die Möglichkeiten, die Lieferungen noch schwieriger und vor allen Dingen teurer werden, als sie es bisher schon waren. Bei Öl ist das evident. Die Liefermöglichkeiten der Weltölindustrie sind begrenzt und werden also in absehbarer Zeit nicht mehr sehr schnell wachsen. China bezieht jetzt schon 120 Millionen Tonnen Rohöl und nochmal 40 Millionen Tonnen verarbeitetes Öl in Form von Benzin oder Dieselöl. Das wird alles noch auch im kommenden Jahr steigen und da wird es also eine ziemliche Konkurrenz geben und wie gesagt, die Preise werden auch steigen. Die Frage ist deswegen, welche Chancen wir im Fernen Osten überhaupt noch haben, ob als Produzent am Standort China oder als Lieferant für 1300 Millionen potenzielle Kunden, die 1300 Millionen, die die 300 Millionen aus den 30er Jahren abgelöst haben. Die aufsehenerregenden Erfolge Chinas haben natürlich dazu geführt, dass inzwischen nicht nur die Menschen einen beachtlichen Wohlstand in China erreicht haben und immer mehr auch über ihr eigenes Schicksal entscheiden können, sondern es führt auch dazu, dass die Situation der Wirtschaft ein positives und optimistisches Bild abgibt. Die bisherigen fabelhaften Zuwachsraten von 10% im Jahr, die werden möglicherweise auch im kommenden Jahrzehnt noch durchgehalten werden können, allerdings mit einem Fragezeichen. Aber würde dieses Szenario verwirklicht, würde China nicht nur im nächsten Jahr Deutschland als Exportweltmeister ablösen, sondern es würden natürlich überall in der westlichen Welt Arbeitsplätze verloren gehen und in weiten Bereichen unserer Industrien würden Einbußen durch die billigere Konkurrenz, und zwar nicht nur auf dem Sektor der Textilien wie früher, sondern eben auch im IT-Bereich, zu verzeichnen sein. Manche Analysten glauben sogar, dass selbst Amerikas Vormachtstellung bedroht sein könnte. China hat in der Tat in den letzten Jahrzehnten den Übergang von der Staatswirtschaft zur Marktwirtschaft in vieler Hinsicht, wenn auch nicht in jeder, geschafft. Und damit gehört das Land wirtschaftlich jetzt zur Weltspitze, vor allem im Export, wo China die Plätze 3 und 4 insgesamt einnimmt. Und bei Zuwachsraten von 9-10% glauben viele, dass diese Entwicklung auch in den nächsten Jahren weitergehen könnte. Vieles davon klingt in der Tat wahrscheinlich, ob es die riesigen Spareinlagen sind oder die höchsten Devisenreserven der Welt oder nehmen Sie bloß die Tatsache, dass 34 Millionen Chinesen im letzten Jahr ins Ausland gefahren sind oder dass es in China 600 Millionen Telefone gibt. Also welche Zahl oder welchen Sektor Sie immer herausgreifen, überall haben Sie fantastische Zahlen, die das Wachstum und die Erfolge belegen. Auch die schnell zunehmenden ausländischen Investitionen in China in die Industrie deuten auch in diese Richtung. Und das Ausland sucht natürlich weiter unter dem Schlagwort Werkstatt für die Welt, billige Standorte in China für den Weltmarkt zu finden, spekuliert auch auf den wachsenden Binnenmarkt und plant zunächst weitere Investitionen. Aber es gibt inzwischen Sorgen. Das Erstaunliche ist, dass also nicht nur europäische oder westliche Kritiker Fragezeichen setzen, sondern dass auch in China inzwischen Fragen gestellt werden, die darauf zielen, den weiteren Aufschwung zu hinterfragen und zu überlegen, was in China notwendig wäre. Einige von Ihnen werden wissen, dass es am Jahresende in China jeweils eine nationale Wirtschaftskonferenz gibt, in der die wichtigen Vertreter zusammenkommen, vom Ministerpräsidenten angefangen bis zu anderen hohen Funktionären, die sich dann mit der Wirtschaft des laufenden und kommenden Jahres beschäftigen. Seit dem Dezember 2004 beginnt sich in diesem Gremium die Erkenntnis durchzusetzen, dass das bisherige Wachstumstempo nicht mehr durchzuhalten sein wird und dass eher ein sogenanntes nachhaltiges Wachstum das Gebot der Zukunft sei. Der Begriff nachhaltiges Wachstum ist aus dem Vokabular der Grünen entnommen. Sie werden das hier aus der deutschen Diskussion kennen. Nachhaltigkeit ist ein Wort, das ein deutscher Forstwirt, ich glaube im 19. oder 18. Jahrhundert, erfunden hat. Und das war der Erste, der die Idee gehabt hat, dass man bei Wachstum aufpassen muss, dass es nicht zu viel davon gibt, weil sonst die Ressourcen, die dafür nötig sind, verloren gehen könnten. Und der zweite Punkt ist, dass heute im Gegensatz zu früher, auch zu der Zeit, wo ich in China gewesen bin, in der chinesischen Presse über diese Fragen sehr viel mehr zu lesen ist, erstaunlich offen sogar, als das damals und früher der Fall gewesen ist. Als ich im Jahre 58 in Hongkong anfing, da erschien gerade ein Buch, das hatte den schönen Titel auf Chinesisch Wei Da De Shunian, also die großen 10 Jahre auf Deutsch. Das war der erste große Bericht über den großen Sprung vorwärts mit Zahlen, die fantastisch waren. Die waren so fantastisch, dass also die Experten, die in Hongkong versammelt saßen und sich mit China beschäftigten, alle den Kopf schüttelten und überlegten, ob das wohl stimmen könnte. Und die allgemeine Idee war damals, es könnte nicht stimmen. Es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis dann auch aus Peking die Bestätigung kam, dass die Zahlen weitgehend übertrieben waren und bestenfalls zur Hälfte stimmten oder gestimmt hatten. Und dann kam sowieso das Ende des großen Sprungs und dann stimmte gar nichts mehr. Das war die Situation, wie ich sie aus Hongkong her kenne. Man kriegte kommunistisch gefärbte Artikel in den Zeitungen zu lesen und die waren voll von Schlagworten. Aber Fakten waren wenig zu erkennen und ein objektives Bild war daraus nicht zu gewinnen. Das ist heute total anders. Und das ist aber erst seit einigen wenigen Jahren so. Wenn Sie heute in die Volkszeitung greifen, auch die heutige oder die gestrige, haben Sie also tolle Diskussionen über die weiteren Wachstumsmöglichkeiten Chinas und über die Schwächen und die Schwierigkeiten, mit denen die chinesische Wirtschaft jetzt und in Zukunft zu tun haben wird. Und wenn man das alles etwas auf sich wirken lässt und exzerpiert, dann stößt man auf 11 Bereiche, in denen Fragezeichen zu setzen sind. Und darüber will ich Ihnen kurz was erzählen. Es ist natürlich alles nur sehr kurz und nicht sehr ausführlich. Man könnte über jedes Thema eine Stunde reden. Aber das soll Ihnen vielleicht als Anhaltspunkt dafür dienen, was in Zukunft in China passieren muss oder kann. Der Punkt 1 ist, dass die vollständige Transformation von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft leider immer noch nicht gelungen ist. Es gibt kein marktgerechtes Steuerungssystem für die Wirtschaft, sondern wie bisher regieren Regierungs- und Parteifunktionäre in die Betriebe hinein, entscheiden über Produktionsziele, entscheiden auch über Investitionen und entscheiden insbesondere über die Kredite, die der einzelne Betrieb zu bekommen hat. Das beginnt an der Spitze des Staates, setzt sich aber auch fort auf die Provinzebene und auf die Lokalebene. Und gerade auf der untersten Ebene vollziehen sich Dinge, die nahezu ungesteuert sind und von oben auch gar nicht kontrolliert werden können. Eine der Folgen davon ist, dass die umlaufende Geldmenge im internationalen Vergleich viel zu hoch ist. Die Steigerungsraten der Geldmenge M2 und nur die wird in China registriert, steigt jedes Jahr um zwischen 18% und 22%. In diesem letzten Jahr waren es glaube ich 17 oder 18. Steigerungsraten, die also unseren Bundesbankpräsidenten dazu veranlassen würden, aus dem Fenster zu springen. Ich habe das dem damaligen Finanzminister, das ist ein sehr intelligenter Mann gewesen, Herr Huang, schon vor 15 Jahren gesagt. Er hat dann fein gelächelt und hat mir recht gegeben. Der Mann ist heute zuständig für die Pensionskassen und soll also da Ordnung hineinbringen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass auch die Investitionen im internationalen Vergleich mit 43% des Bruttoinlandsproduktes überzogen und hoch zu hoch sind. Was bedeutet, dass viele Kredite und Investitionen fehlgeleitet werden. Es gibt also auch in der Volkszeitung zu lesen, ganze Sektoren, die Überkapazitäten entwickelt haben. Man hat also da Maschinen aufgebaut und Betriebe aufgebaut, deren Produktion nicht abgesetzt werden kann. Das heißt für jeden Betriebswirtschaftler, das sind Verlustgeschäfte. Kapital wird vernichtet, viele Betriebe machen Verluste und übertragen auf den Bankensektor bedeutet das, dass viele Banken mit sogenannten faulen Krediten zu tun haben und mit diesen Problemen zu kämpfen haben. Vor ein paar Jahren musste eine Asset Management Company gegründet werden, die vom Staat finanziert wird, die faulen Kredite aufkauft und damit also den Bankensektor wieder flüssig machte. Aber dieses Problem ist bei weitem noch nicht beendet. Das war so Punkt 1. Punkt 2, das Wachstum verläuft nicht so rasant, wie es die veröffentlichten Zahlen vermuten lassen. Zwar stieg bisher die Gesamtsumme des Bruttoinlandsproduktes Jahr um Jahr um 10%, doch liegt die durchschnittliche Zuwachsrate für das Pro-Kopf-Produkt mit 6% erheblich niedriger und ist bedenklich niedrig. Sie lässt nicht erwarten, dass China, wie oft befürchtet, in absehbarer Zeit mit Amerika gleichziehen kann. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die Produktivität der chinesischen Industrie nur bei 5% der amerikanischen liegt, weil in Innovation und Technologie zu wenig investiert wird und die Forschung nicht ausreichend mit der Industrie vernetzt ist. So ist zum Beispiel der Energie- und Rohstoffverbrauch pro Produkteinheit im internationalen Vergleich bis zu 7-mal zu hoch. Die 7-mal bezieht sich auf Japan, 5-mal im Verhältnis zu Amerika. Das sind also beängstigende Zahlen und Vergleiche, die zu denken geben und die allein schon die Frage aufkommen lassen, wie es weitergehen kann. Punkt 3 ist die Wirtschaftsmentalität. Die Wirtschaftsmentalität, die weitgehend noch aus der Vergangenheit herrührt und die den Begriff der sogenannten Corporate Governance, also an vernünftigen Regeln orientierten Betriebsführung, noch kaum kennt und die eine weit verbreitete Korruption und Vetternwirtschaft als gegeben hinnimmt. Damit ist China noch sehr weit von einer Moderne entfernt. Und belastend wirken sich auch die vielfach anzutreffende Vernachlässigung von Rentabilitätsrechnungen aus und ein weiterer Punkt ist die häufig zu beobachtende Orientierung auf kurzfristige Gewinne. Auch unter diesen Faktoren leidet die Produktivität der chinesischen Wirtschaft. Und das ist auch nichts Neues. Ich habe schon vor 50 Jahren, als ich in Hongkong war, in einem Buch eines englischen Spezialisten von diesem Problem gelesen. Da hat sich also noch nicht alles geändert, manches ja. Punkt 4 ist dann der Außenhandel. Der Außenhandel blüht, wächst und gedeiht, das hatten wir schon angesprochen. Aber es kann auch davon zu viel werden. Und so ist also der Anteil des Außenhandels am Bruttoinlandsprodukt in China mit 61% dreimal so groß wie in anderen großen Industrieländern. Und das bedeutet, dass China durch seine Exporte ständig Überschüsse erzielt und damit zugleich 4 weitere Probleme auslöst. Einmal hängt das Land mit seinen hohen Exporterlösen in nahezu gefährlicher Weise von den Schwankungen des Weltmarktes ab. Vor allem von dem möglicherweise absinkenden Wert des Dollars. Darüber dann noch später. Ein weiterer Punkt ist, dass die gewaltigen Exportüberschüsse und die hohen Devisenreserven, die mit einer Billion Dollar die höchsten der Welt sind inzwischen, wird eine Liquiditätsschwemme hervorgerufen, die ihrerseits zu Kreditblasen und Überinvestitionen führen, was seinerseits Kapitalvernichtung zur Folge hat. Darüber sprachen wir schon. Ein dritter Punkt dabei ist, dass durch den Export eine bedenkliche Abhängigkeit von ausländischer Technologie sichtbar geworden ist. Der Grund ist, dass nicht nur 30% aller chinesischen Produkte, also nicht nur des Exportes, von Firmen mit ausländischer Beteiligung und Technologie hergestellt werden, sondern dass 90% der IT-Exporte aus Firmen mit ausländischer Beteiligung stammen. In der Volkszeitung war vor 4 Tagen, glaube ich, ein großer Artikel über die Frage, ob das Made in China durch abgelöst werden müsste durch das Creating in China. Das ist genau dieser Punkt, den ich eben angesprochen habe. Also man hat diesen Punkt inzwischen erkannt und auch die Abhängigkeit, die dadurch entstanden ist. Und ein weiterer, viel schwieriger Punkt ist noch, dass für sehr viele Hightech-Produkte, die exportiert werden, die Hochtechnologieanteile und Teile aus dem Ausland bezogen werden müssen. Das ist genau der Punkt, den die Volkszeitung angesprochen hat. Das Produkt wird in China in diesen Fällen nur montiert. Auch da ist natürlich eine Abhängigkeit gegeben. Abhängigkeit einmal von den ausländischen Lieferungen, Abhängigkeit aber auch davon, dass die Blaupausen aus dem Ausland zur Verfügung gestellt werden. Und dass dann Abhängigkeit davon, dass China eben diese Dinge bisher noch nicht selbst auf die Beine stellen kann. Der vierte Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass durch diese hohen und wachsenden Exportüberschüsse und durch die hohen Devisenreserven der Druck in Richtung auf Aufwertung der chinesischen Währung in letzter Zeit gewaltig gestiegen ist. Sie wissen vielleicht, dass im Juli 2005 China eine begrenzte Mini-Aufwertung durchgeführt hat. Das hat dazu geführt, dass seit dem 1. Juli 2005 der Renminbi um 6,5% teurer geworden ist. Das ist also eine bescheidene Aufwertung von etwa 4% im Jahr, die nach Meinung von den in erster Linie betroffenen Amerikanern nicht ausreichen kann, um die Ungleichgewichte, die in der Welt entstanden sind, auszuräumen. Hier muss man gleich dazu bemerken, dass das nicht nur ein chinesisches Problem ist, sondern auch ein amerikanisches Problem. Denn Amerika lebt von Defiziten, sowohl in seinem Haushalt, das sind unter der Bush-Regierung sind da gewaltige Defizite aufgetreten, die bei Clinton nicht vorhanden waren. Und Amerika lebt auch davon, dass der Außenhandel sich gewaltig verschuldet hat. Auch da sind jetzt Beträge aufgelaufen, die irgendwann zu einer Bereinigung drängen. Und wie das aussehen kann, weiß im Augenblick noch kein Mensch. Die Amerikaner oder viele Amerikaner schieben die Schuld auf die Chinesen. Und die Chinesen sagen, warum wir? Das sind ja die Amerikaner. Sie werden vielleicht aus der Geschichte wissen, dass es im Falle Japan eine ähnliche Situation gegeben hat im Jahre 1985, als die japanischen Exporte zu umfangreich wurden und den Weltmarkt zu erdrücken drohten. Da wurde Japan unter Druck gesetzt. Es gab das sogenannte Plaza Agreement, Plaza von dem Hotel in New York, wo das stattgefunden hat. Und das Ergebnis war, dass Japan aufwerten musste und dass seitdem die japanische Expansion sehr stark eingeschränkt worden ist. Also das ist das, was irgendwann und irgendwie droht, ohne dass ich Ihnen sagen könnte oder irgendjemand sonst, wie das im Einzelnen aussehen könnte und zu welchem Ergebnis es führen kann. Aber es ist so, dass wenn Chinas Exporte noch weitere Jahre um je 25% im Jahr steigen würden, dann irgendwann der Moment erreicht wird, mindestens spätestens im Jahr 2015, dass die Exporte etwa 100% des Bruttoinlandsproduktes entsprechen würden. Und das wird dann eine gesamtwirtschaftliche Situation, die wahrscheinlich keine Wirtschaft lange durchhalten kann. Punkt 5 in unserer Liste ist die Verschuldung von Staat und Wirtschaft. Bei den Staatsbetrieben, sowohl bei der Industrie wie vor allen Dingen auch bei den Banken, ist inzwischen ein enormer Schuldenberg entstanden, der irgendwann durch den Steuerzahler abgetragen werden muss. Viele Industriebetriebe leiden unter Überkapazitäten, die zu Verlusten und zu Schulden geführt haben. Und die Banken schieben, wie ich schon sagte, faule Kreditberge vor sich her, die mehrere hundert Milliarden Dollar ausmachen. Die genaue Zahl ist unbekannt. Die amtliche Zahl liegt bei 250 Milliarden. Die Schätzungen von ausländischen Experten gehen bis zum Dreifachen dieser Summe. It's anybody's guess. Das ist aber nur der eine Schuldenberg. Der andere ist der, was jetzt angegangen werden soll und was der chinesischen Führung großes Kopfzerbrechen bereitet. Das ist das soziale Sicherungssystem. Sie wissen alle, dass die frühere soziale Sicherung zu Mao Zedongs Zeiten bis Ende der 70er und die 80er Jahre hinein gewährleistet wurde durch die Staatsbetriebe, die für ihre Arbeiter sorgten, nicht nur, dass also da Kantinen da waren und Wohnungen bereitgestellt wurden oder Kindergärten und Schulen, sondern auch die Altersversorgung und die Krankheitsversorgung. Das ist mit der Reform längst vorbei. Das ist nicht mehr vorhanden. Und der Übergang hat also in verschiedenen Gegenden, insbesondere in dem Rostgürtel der Mandschurei, zu mancherlei Unruhen in den letzten, letzten 15 Jahren geführt. Inzwischen hat sich das etwas beruhigt, aber das Problem ist, dass die Krankheitsversorgung durch dieses soziale Sicherungssystem bisher nur 45% der Bevölkerung abdeckt und dass Arbeitslosenrenten und Altersrenten nur für 17% der Menschen zur Verfügung stehen. Das ist natürlich erbärmlich wenig und führt dazu, dass man sich jetzt endlich darüber Gedanken macht, Gedanken insbesondere auch für den Bereich der Landwirtschaft, wo wir ja immer noch hin noch 700 bis 800 Millionen Menschen haben, die von den Segnungen der Reform und dem neuen Wohlstand noch nicht so furchtbar viel gemerkt haben. Auf jeden Fall sicher ist, dass der weitere Ausbau dieser Sicherungssysteme riesige Beträge erfordert, die bisher noch kaum vorhanden sind, für die noch nicht einmal Berechnungen vorliegen. Deswegen glauben kritische Beobachter, dass der gesamte Schuldenberg des Staates bei 130% des Bruttoinlandsproduktes liegt, eine Zahl, die sonst auf der Welt von Japan und von Italien erreicht wird. Eine Last aber auch, die den erreichten Wohlstand irgendwann in Frage stellen könnte. Punkt 6 unserer Liste ist das Problem der rechtlichen Rahmenbedingungen, der Rechtsordnung und der gesellschaftlichen Disziplin. Die Rechtsordnung hat natürlich noch längst nicht den Entwicklungsstand erreicht, der für ein modernes Großreich notwendig wäre. Das liegt an der Vergangenheit und an der Tradition. Die Europäer haben ja in der Vergangenheit, ihrer längeren Vergangenheit, die Möglichkeit gehabt, auf griechische und römische Strukturen zurückgreifen zu können, die dann im Mittelalter weiterentwickelt worden sind. In China hat es das in der Form nicht gegeben, weil das chinesische Recht sich weitgehend beschränkt hat auf das Strafrecht und auf das Verwaltungsrecht. Aber ein Zivilrecht und ein kodifiziertes Zivilrecht, wie wir das seit den römischen Zeiten her kennen, nicht kennen. Das führt heute dazu, dass die Gesetze, die von oben von der Zentralregierung erlassen werden, oft im weiteren unteren Bereich nicht beachtet werden und dass man auf der lokalen Ebene Schwierigkeiten hat, diese Gesetzgebung durchzusetzen. Das gleiche gilt für Gerichtsurteile. Es gibt zwar inzwischen auch Gerichte natürlich, ein Gerichtssystem, Es gibt auch Anwälte und Richter und Staatsanwälte, aber das ganze System ist noch nicht so weit, dass man es mit westlichen Systemen vergleichen könnte. Und dann kommt dazu, dass durch die Verbreitung von Korruption, sowohl bei den staatlichen wie bei den Parteifunktionären, auch in den Betrieben, die öffentliche Moral gerade bei diesen Personenkreisen nicht so taktfest ist, wie man das sich wünschen könnte, sodass also von daher gesehen Schwächen vorliegen, die sich nachteilig für die gesamte weitere Entwicklung auswirken können. Ein Unterpunkt ist der mangelnde Rechtsschutz für Investoren, vor allem im Bereich der Produktpiraterie, die ja, wie man weiß, beachtliche Dimensionen angenommen hat, was für ausländische Investoren oft sehr ärgerlich ist. Bei praktisch jeder Veranstaltung, wo ich auftrete, werde ich von Industrievertretern auf dieses Problem angesprochen. Und es gibt also die unterschiedlichsten Erfahrungen. In dem Buch von James Kinch von der Financial Times, das im letzten Jahr erschienen ist, ist ein ganzes Kapitel mit sehr drastischen Schilderungen zu lesen, für alle die, die das interessiert. Punkt 7 auf meiner Liste ist die Lage der Bauern. Lage der Bauern, dazu gibt es ein Buch von einem chinesischen Professor namens Shen Guidi, Zhongbo Nongmen Diaocha, die Untersuchung über die Lage der Bauern in China. Das ist im Herbst bei 2001 erschienen, ziemlich umfassend, 600 Seiten stark, also ist keine Abendlektüre. Aber es bringt Erkenntnisse über die Probleme, die in der chinesischen Landwirtschaft existieren. Hintergrund ist natürlich die Tatsache, dass die Politik des Kaifang, Kaigo, in China dazu geführt hat, dass in erster Linie die Städte von den Erfolgen dieser Politik profitiert haben und von dem wachsenden Wohlstand, dass die Bauern inzwischen bestenfalls ein Drittel der Einkommen haben, die die Städte haben, und dass die Lage auf dem Lande, sowohl was die Einkommen angeht, wie die Arbeitsmöglichkeiten, wie aber auch die Ausbildungsmöglichkeiten in den Schulen oder die medizinische oder Altersversorgung noch ziemlich unterentwickelt ist, um das vorsichtig auszudrücken. Von daher ja auch der Druck der dieser Wanderungsbewegungen, die wir kennen, dass also Jahr für Jahr 28 oder was Millionen Menschen aus dem Lande abwandern und in die Städte drängen. Das hat nicht zuletzt auch seine wirtschaftlichen Gründe. Dieses Problem ist jetzt seit 2 Jahren auf der Tagesordnung. Der Ministerpräsident hat sowohl im Jahre 2005 wie im letzten Jahr bei seinem Bericht vor dem Volkskongress darüber ausführlich gesprochen und im letzten Jahr zum ersten Mal auch bekannt gegeben, dass beachtliche Beträge, Geldbeträge in die Landwirtschaft fließen sollen. Wenn Sie diese Beträge zusammenrechnen und dividieren durch die Zahl der Menschen, kommt natürlich nur ein Betrag von 30 Euro pro Kopf heraus. Aber es ist ein Anfang und das ist vor allen Dingen ein Durchbruch im Denken. Denn das Problem, was bisher bestanden hat, war, dass die Funktionäre in den Städten und die Menschen in den Städten den Aufschwung mit großer Begeisterung begrüßt haben, davon profitiert haben, dass man sich über die Lage auf dem Lande wenig Gedanken gemacht hat, weil das eben auf dem Lande immer so gewesen war, dass der Bauer die Lasten getragen hat und sozusagen die Städte und die Oberen finanziert hat. Also wie das im Laufe der nächsten Jahre zu finanzieren sein wird, ist noch unklar. Da müssen also noch viele Dinge passieren und es müssen viele Steuern erhoben und verteilt werden, um da eine Besserung herbeizuführen. Punkt 8, das ist jetzt das Thema Rohstoffe und Umwelt. Die Kosten steigen weiter, für die Produktion, weil die Rohstoffe knapper und teurer werden. Das ist eine Weisheit, die wir in allen Zeitungen lesen. Und weil auch die Umweltbelastung auch im Vergleich zu anderen Ländern schneller steigt als woanders. Auf der einen Seite müssen jetzt Energie und Mineralien in immer größeren Mengen und zu rasch steigenden Preisen eingeführt werden, was nicht nur zu einer wachsenden Belastung von Wirtschaft und Staatshaushalt führt, sondern auch zu einer unerwünschten Abhängigkeit vom Ausland. Auch werden natürlich die Rohstoffe auf dem Weltmarkt immer knapper. Das Wasser wird knapper, eine Sache, die in China sehr dringlich geworden ist, insbesondere in Nordchina, wo der Grundwasserspiegel erheblich abgesunken ist und wo Abhilfe dadurch geschaffen werden sollen, dass lange und teure Kanäle aus dem Süden in den trockenen Norden geleitet werden sollen. Wie weit dieses Projekt fortgeschritten ist und Erfolg haben kann, das wird man sehen, das ist noch nicht so weit. Aber es ist insgesamt fraglich, ob das Wasser in nächsten Jahren, kommenden Jahren überhaupt ausreicht, um die Bevölkerung, die Landwirtschaft und die Industrie zufriedenzustellen. Dazu kommt die überall zu beobachtende Verschmutzung von Luft und Gewässern, die heute schon Kosten in Höhe von 10% des Bruttoinlandsproduktes ausmachen. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Problemen im Bereich der Menschen. Das eine ist das Problem der Arbeitslosigkeit, die durch die zunehmende Landflucht kontinuierlich ansteigt. Jährlich kommen 28 Millionen Menschen in die Städte und für diese 28 Millionen stehen nur 14 Millionen Arbeitsplätze zur Verfügung in der Regel. Trotz Rekordwachstums der Wirtschaft nimmt auch die Zahl der Arbeitsplätze jährlich nur um 1% zu, sodass wir also da eine Schere haben, die sich weiter öffnet und langfristig möglicherweise auch das Entstehen eines Unruheherdes herbeiführen, von den Kosten ganz zu schweigen. Thema Nummer 10 ist die Überalterung der Bevölkerung, die sich in letzter Zeit rasant beschleunigt hat. Das Bevölkerungswachstum hat sich zwar auf 8 Millionen Menschen im Jahr verlangsamt. 11% sind aber heute schon älter als 60 und in den 30 Jahren werden es über 30% sein. Die direkten und die indirekten Folgen für das Land werden bisher noch kaum diskutiert und die Folgen werden also noch gar nicht bisher ins Auge gefasst. Welche Kosten entstehen werden, wenn 20% oder mehr der Menschen über 60 sein werden, weiß man heute überhaupt noch nicht. Und ein letzter Punkt ist, dass die Bildungsversuche, Bildungspolitik zwar großen Erfolg gehabt hat, und es gibt auch eine Gesamtzahl der Studenten, die mit denen der westlichen Länder durchaus konkurrieren kann. Allerdings haben jüngere Untersuchungen ergeben, dass die Qualität noch nicht so ist, dass diese jungen Menschen, die aus den Universitäten herauskommen, nun das bringen können, was China insbesondere braucht, nämlich die Innovation in der Technologie zu sichern. Da fehlt es nach wie vor, sodass China auch deswegen weiterhin erstmal auf den Import von Hochtechnologie und damit auf das Wohlwollen des Auslands angewiesen bleibt. Also diese 11 Punkte alleine lassen es schon fraglich erscheinen, ob Chinas Wirtschaft weiter so rasant wie bisher wachsen kann. Der Weltmarkt bietet natürlich weiterhin Chancen und auch Absatzmöglichkeiten, das ist völlig klar. Doch entsteht die Frage, ob die chinesischen Bäume in den Himmel wachsen können. Längerfristig rechnen auch chinesische Experten nur noch mit einem jährlichen Zuwachs von 7%. Einer Rate, die nach Meinung von manchen Experten gerade noch das notwendige Minimum für ein geringes Wachstum darstellt. Und letztlich ist, das erwähnte ich schon, für das gesamte Wohlbefinden einer Volkswirtschaft nicht die Gesamtleistung entscheidend, sondern die Frage, was der Einzelne bezogen auf das Gesamtprodukt zustande bringt. Das heißt also das Pro-Kopf-Ergebnis. Und mit dem Pro-Kopf-Ergebnis liegt China, das heute mit seinem Gesamtergebnis auf Platz 3 liegt, heute erst auf Platz 100 der Weltrangliste. Schon von daher gesehen entstehen Fragen, die also der Führung Kopfzerbrechen bereiten. Die neue Führungsschicht, die vierte Generation, spricht deswegen auch nicht mehr davon, Amerika überholen zu wollen, sondern nur noch davon, möglichst allen Menschen des Landes auf Dauer einen akzeptablen Wohlstand zu sichern. Man will jetzt diese, wie ich vorhin schon sagte, nachhaltige Entwicklung ansteuern und nicht mehr Wachstum um jeden Preis erzielen. Das wird in letzter Zeit offiziell als das Gebot der Stunde verkündet. Und das klingt natürlich anders als die Schlagworte vor ein paar Jahren. Wir müssen also abwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ein anderer Komplex, der mit Wirtschaft jetzt zunächst nichts zu tun hat, indirekt aber auch, ist die Frage der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Reformpolitik des Kaifang, Kaigo, hat auch in der Gesellschaft erstaunliche und rasante Veränderungen hervorgebracht. Im Westen gibt es die sogenannte Interdependenztheorie. Das haben Sie bei unseren Politikern hören können. Die haben immer gesagt, also eine Volkswirtschaft kann sich nur entwickeln, wenn auch die politischen Rahmenbedingungen modern sind. Das heißt, wenn also nicht nur die Menschenrechte gesichert werden, sondern auch eine liberale Demokratie eingeführt wird. Soweit ist China, wie wir alle wissen, noch lange nicht. Und die meisten chinesischen Menschen sehen das auch nicht so. Denn für sie haben die Reformen des Deng Xiaoping umstürzende Ergebnisse gebracht, die hunderte von Millionen Menschen aus der Armut befreit haben, die das Land nach außen geöffnet haben, vielfache soziale Veränderungen zur Folge gehabt haben und dem Land insgesamt ein neues Gesicht gegeben haben. Ich glaube, für die chinesischen Menschen ist es entscheidend gewesen, dass sich in China ein Wohlstand entwickelt hat in den letzten 28 Jahren, wobei auf der anderen Seite ein Aufbrechen demokratischer Wünsche, wie wir das am 4. Juni 1989 erlebt haben, in der breiteren Bevölkerung eigentlich keinen dauerhaften Nachhall gefunden hat. Bei näherer Betrachtung sind die gesellschaftlichen Veränderungen für das Land aber immerhin ebenso bedeutend wie die wirtschaftlichen Erfolge. Dazu gehören einmal die weiter steigenden Einkommen, die es heute erlauben, dass sich die meisten, mindestens die städtischen Chinesen Konsumgüter leisten können, die überall auf der Welt von wachsendem Wohlstand künden. Telefone und Autos, Wohnungen und Fernseher stehen heute weitaus mehr Menschen zur Verfügung als noch vor 30 Jahren. 200 Millionen haben ein sogenanntes gutes Einkommen, 75 Millionen werden heute zur Mittelklasse gezählt. Ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, das liest man so. Und es gibt angeblich 236.000 Yuan-Millionäre. Das ist auch schon mal was. Man muss dazugehören. Das ist die eine Seite der Politik, der Entwicklung. Das andere ist die Öffnungspolitik. Denn mit dieser Öffnung nach innen und nach außen sind Entwicklungen in Gang gesetzt worden, die durchaus als Vorstufe einer Demokratie angesehen werden können. Die Menschen genießen heute eine nie gekannte Freiheit der Lebensgestaltung, von der Freiheit der Berufs- und Ausbildungswahl über eine begrenzte Informations- und Meinungsfreiheit, die mit der Kommunikationsrevolution in das Land gekommen ist, bis hin zur Möglichkeit von Auslandskontakten, sei es über das Internet, durch Auslandsstudien, das sind immerhin 300.000, glaube ich, weiß nicht, ob es inzwischen mehr geworden sind, oder durch Auslandsreisen, die, wie ich schon sagte, 34 Millionen im letzten Jahr erreicht haben. Dann gibt es auch schon zaghafte Ansätze für eine politische Partizipation. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen, Fachleute oder Normalbürger heute schon am Meinungsbildungsprozess teilnehmen. Wer heute die Volkszeitung liest, erfährt Dinge, die vor 10 oder 20 Jahren noch als geheim eingestuft waren und in keiner Zeitung zu lesen waren. Im heutigen China gibt es durchaus unterschiedliche Strömungen, die sich in vorsichtiger Form sogar in der Öffentlichkeit manifestieren. Gelegentlich macht sich irgendein Chefredakteur bemerkbar und unliebsam, wenn er Dinge in die Welt setzt, die von oben nicht gewünscht werden. Es gibt auch alte Parteigenossen, die es sich erlauben können, eine abweichende Meinung zu sagen und in die Presse zu setzen. Und man weiß, dass also das, was der Ministerpräsident sagt, durchaus nicht von allen Führungsmitgliedern geteilt wird. Erst vor ein paar Tagen lief eine Geschichte von unserem Freund Lorgan, der in Freiberg, Sachsen studiert hatte, den ich natürlich kennengelernt hatte, der also durchaus demokratischen Wünschen einen Riegel wieder einmal vorschob und sagte, also daran sei kein Denken. Das sind alles Dinge, die als Vorstufe einer breiteren Partizipation der Menschen an politischen Entscheidungen gewertet werden können, auch wenn die Formalisierung oder Institutionalisierung dieser Dinge noch weit in der Zukunft liegen. Die Führungselite versucht nun, diese Gesellschaft Schritt für Schritt erst einmal der Herrschaft des Rechtes zu unterstellen, die Rechtsordnung zu verbessern und ein Rechtssystem mit Gerichten, Richtern und Staatsanwälten und Anwälten aufzubauen, was den Namen auch verdient. Auch soll das Privateigentum jetzt Verfassungsschutz erhalten und wir müssen mal überlegen und sehen, wie weit also auch das Rechtsbewusstsein der handelnden Menschen in China damit entwickelt werden kann. Denn Rechtssicherheit funktioniert nicht nur, wenn Gerichte da sind, sondern wenn auch die Beteiligten ein Rechtsbewusstsein haben und ein Gefühl für das Recht entwickeln, was sie anwenden sollen. Nur so wird es möglich sein, gegen die allgegenwärtige Korruption anzugehen und auch eventuell für den Schutz der Menschenrechte einzutreten, der inzwischen ja in der Verfassung verankert ist. Das alles ist aber noch nicht ausreichend, denn wir haben ja in den letzten 2 Jahren viele Berichte darüber gelesen, dass insbesondere auf dem Land die Rechtslage und Rechtssicherheit noch gar nicht so ist, wie sie sein könnte und sollte. Das steht nicht nur in dem Buch von Chen Guaidi, das steht auch in den amtlichen Publikationen. Im Jahre 2005 wurden 87.000 Zwischenfälle auf dem Land gemeldet, die von den Zusammenrottungen und Beschimpfungen, gegenseitigen Beschimpfungen anfangen, bis über Prügeleien, bis hin also zu Schießereien. Es gab einen Fall in Südchina im Dezember 2005, wo, glaube ich, zum ersten Mal seit langer Zeit auf Bauern geschossen wurde. Das hat also in Peking, glaube ich, die Alarmklingeln läuten lassen, denn das ist natürlich eine gefährliche Entwicklung, die sich da andeutete, die dann zum Glück auch nicht wieder sich wiederholt hat. Frage der Demokratie ist natürlich ein Thema, was, wie Sie weitgehend wissen, vom Staatspräsidenten als ein Problem einer Sackgasse qualifiziert worden ist. Also Hu Rintao hat gesagt, das gäbe es in China nicht. Und das trifft natürlich auch auf ein Gefühl, was bei vielen Menschen vorhanden ist. Ich habe bei meinen Gesprächen in China festgestellt, dass auch Intellektuelle oft starke Vorbehalte gegen die Einführung einer Demokratie nach westlichem Muster hatten. Und die Gründe dafür sind sicherlich zum großen Teil traditioneller Art, weil China an den intellektuellen und politischen Entwicklungen des Westens seit dem späten Mittelalter nicht teilgenommen hat. Und sehr viele Menschen auch heute, auch im Blick auf Russland, Demokratie mit Chaos, Yuan, gleichsetzen. Viele junge Menschen kehren sowieso der Politik den Rücken, weil sie keine überzeugenden Konzepte und Vorbilder entdecken können, weil sie auch keine Möglichkeiten entdecken können, sich dort zu betätigen. Sie konzentrieren sich stattdessen auf ihr materielles Fortkommen und suchen also ein gutes Einkommen in der Industrie im Handel und in anderen Berufen. Und vielen Intellektuellen ist auch die Stabilität wichtiger als ungewisse politische Reformen. Und was da noch bleibt, ist ein latentes Nationalgefühl, was manchmal, wie wir das im Falle der anti-japanischen Demonstrationen erlebt haben, in einen allgegenwärtigen Nationalismus umschlagen kann, der die Gemüter noch am ehesten anspricht, aber auch dann natürlich unkontrolliert sich ausbreiten kann, wenn nicht von staatlicher Seite da Schranken gesetzt werden. Die Partei entwirft ein Zukunftsbild, was mit einem Etikett harmonische Gesellschaft versehen wird. Wie das im Einzelnen aussehen kann und soll, wird noch kaum gesagt. Darüber bestehen wohl auch noch keine konkreten und detaillierten Vorstellungen. Der Punkt liegt natürlich darin, dass das bisherige Bild, die bisherige Struktur so lange weiterhalten wird, wie der wirtschaftliche Aufschwung es ermöglicht, die Menschen auch materiell zufriedenzustellen. Die Frage entsteht natürlich, was passiert, wenn also die wirtschaftliche Entwicklung nicht mehr so gut läuft und wenn also nun Probleme in der Verteilung und im Wohlstand auftauchen werden. Dafür sind wohl noch keine Überlegungen angestellt und niemand weiß, welches Gesicht China nun in 10 oder 20 Jahren zeigen wird. Wir haben gesehen, dass China bereits eine weite Strecke auf dem Weg in die Moderne zurückgelegt hat und großartige Erfolge erzielt hat, aber es ist noch eine weitere Strecke auf dem Weg, der noch vor dem Lande liegt. Das Denken der älteren Generation ist weitgehend noch von traditionellen Vorstellungen und Denkmodellen geprägt. Ich erwähnte vorhin schon den schönen Spruch von dem chinesischen Denken, das die Grundlage bildet, und dem westlichen Denken, das man also für die Technik benutzen will. Dahinter verbirgt sich die Tatsache, dass China die Wissenschaftsrevolution des 17. Jahrhunderts in Europa und die Aufklärung und die frühe Industrialisierung nicht miterlebt hat und dass China auch die Selbstverwaltung von den untersten Verwaltungseinheiten, Gemeinden, aus seiner Geschichte nicht so kennt, wie das die Europäer erlebt haben, von Griechenland angefangen über Rom bis in das europäische Mittelalter. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass auch das Erlebnis der Aufklärung und der Französischen Revolution mit den politischen Umwälzungen, die in Europa seitdem stattgefunden haben, im chinesischen geschichtlichen Bewusstsein nicht verankert sind. So ist anzunehmen, dass eine Verankerung von modernen Bestandteilen einer modernen Staatsführung in China noch beträchtliche Zeit erfordern wird. Die chinesische Bevölkerung, das Volk, hat in den letzten Jahrzehnten bewiesen, dass es in der Lage ist, große Spannungen zu verkraften. Darüber kann man immer nur wieder staunen. Darüber wäre ein eigenes Buch zu schreiben. Aber die geschilderten wirtschaftlichen und politischen Belastungen, die auf das Land noch zukommen werden, werden die Spannkraft der Bevölkerung auf jeden Fall auf eine Probe stellen. Ich glaube, die eine Stunde ist gleich rum, deswegen bin ich auch am Ende. Ich will über außenpolitische Fragen hier nichts weiter berichten. Das ist nicht so wichtig im Augenblick. Ich glaube, dass China einen großen Trumpf mitbringt. Das ist das Durchhaltevermögen der chinesischen Menschen, die Energie der Menschen, der Erfindungsreichtum der Menschen, die Bereitschaft der Menschen, sich einzusetzen, wenn sie ein Ziel erkannt haben. Ich darf Ihnen vielleicht einen Leserbrief vorlesen zum Abschluss, der heute in der FAZ erschienen ist. Ich weiß nicht, ob Sie ihn gelesen haben, von einem Dr. Han Yen aus Tübingen, nicht bekannt. der lehrt dort Chinesisch. Der schreibt über Überschrift Der deutsche Traum, schreibt auf einen Artikel, den Herr Marc Simons vom 31. Januar geschrieben hat: An der Universität Tübingen unterrichte ich Chinesisch. In meinem Kurs frage ich meine Studenten,